Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Geschwister, er hätte es getan. Ich lese und ich höre und ich finde dieses Ungeheure, dieses Abstoßende auch, das Bedrohliche, ich finde dieses Furchtbare in der totalen Hingabe an Gott verborgen. Ich finde es im 22. Kapitel des ersten Buches Mose, wir haben es gerade gehört, zwischen dem zweiten und dem dritten Vers. In diesem Abgrund der Gefühllosigkeit, der sich zwischen diesen beiden Versen auftut. Vers 2 lautet: Nimm deinen einzigen, deinen geliebten Sohn Isaak und geh mit ihm in das Land Moria. Bring ihn dort als Brandopfer dar auf einem Berg, den ich dir nennen werde. Vers 3 nun schließt sich an und beginnt mit folgenden Worten: Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf und sattelte seinen Esel. Und dazwischen nichts. Kein Zögern, kein Nachfragen, kein Entsetzen. Kein Mitleid, das beschrieben wird mit seinem Sohn, keine Unterredung mit Sarah, seiner Frau. Wie sehr hatte sie doch diesen Sohn erwartet? Sie hat ja fast nicht mehr darauf hoffen können. Und die Hoffnung wurde für sie in eine unendliche Länge gezogen. Und wie sehr war sie doch dann beschenkt worden mit diesem Kind? Und jetzt soll er ihr so entrissen werden, geopfert, gemordet, geschlachtet. In jüdischen Auslegungstraditionen sagt man, als Sarah, nachdem sie davon erfuhr, was geschehen war, nachher, als sie das hörte, trifft sie der Schlag und sie stirbt. Deshalb folgt im 23. Kapitel der Genesis auch nur noch die kurze Erwähnung ihres Todes. Abraham, er macht alles mit sich selber aus, mit diesem Ruf Gottes, den er gehört hat, er macht es alles mit sich selber aus. Und der Bibeltext legt dann nahe, er hätte das alles ohne Wimpernzucken getan. Das schockiert mich eigentlich am meisten. Er hätte es getan. Das Schweigen des Abraham, des Stammvaters, der Vorbild sein soll im Glauben, ist für mich, und das ist mein erster Blick darauf, und ich werde heute noch verschiedene Blicke darauf tun, ist für mich erst einmal erschreckend. Dieses Schweigen des Abrahams, diese Lücke zwischen dem zweiten und dem dritten Vers und dann das Schweigen überhaupt in diesem Text. Und gingen die beiden miteinander und gingen die zwei schweigend nebenher einander. Was soll ich davon lernen? Ich habe ein Bild mitgebracht. Manchmal ist ein Bild ja eine Hilfe. Das Bild Caravaggios, wir können das hier sehen, kann uns womöglich auf eine Spur bringen. Und wir werden es jetzt einfach mal während der Predigt die ganze Zeit stehen lassen. Caravaggios, Abraham ist ein gestrenger Verwalter. Ein, ich möchte mal sagen, im Alter erst recht verstockter Hausmeister. Ein Hausmeister Gottes. Wohlgenährt, mit gesunder Gesichtsfarbe, mit großer Ordnung, das legt der Bibeltext nahe, die im Alltag ja durchaus Sinn haben mag, geht er Punkt für Punkt durch, was man alles so braucht für dieses Opfer und um diesen Sohn dann eben auf Moria auch die Kehle durchzuschneiden. Minutiös. Und jetzt, auf diesem Bild, ist dieser Moment da, wo er auf Befehl den Schädel des Jungen auf den Stein presst, die andere Hand führt das sorgsam geschärfte, blitzende Messer. Und beinahe ist er empört, wie im letzten Moment der Engel ihn abhalten will. Er versteht nicht. Er blickt auch nicht befreit, nicht erleichtert, nicht erfreut, überrascht, dass es doch nicht geschehen muss. Er fällt nicht in sich zusammen nach dieser ganzen Anspannung vielleicht. Ihm wird keine Last genommen, so scheint's. Er presst die Lippen aufeinander und unterdrückt den Protest, dass ihm hier einer in die Quere kommt. seine Ordnung durchbricht. Der Engel muss ihm fest in den Unterarm greifen. Es ist nicht nur die Stimme, die er hört, ja, wie der Engel des Herrn vom Himmel herab etwas sagt, wie es in dem Bibeltext steht, hier auf dem Bild. Alles erdacht, natürlich. Der Engel greift ihm fest in den Unterarm, damit Abraham dem Jungen nicht doch die Kehle durchschneidet in seinem Wahn, den er aufgrund seines Befehles im Kopf hat. Der Bibeltext erzählt von einem erneuten Anruf Gottes. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu: Abraham, Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Man möchte meinen, er hält inne. Hier sieht es nicht so aus. Er wird inne gehalten. Es ist alles in dieser Kürze, in dieser Selbstverständlichkeit so, dass mich das weiterhin eher fassungslos und ratlos zurücklässt. Auch das, was dann so folgt, die kurze Auflösung durch das Engelswort: Gott weiß jetzt, dass du sogar deinen Sohn nicht verschont hast, dass du Ehrfurcht vor ihm hast, auch das in aller Kürze. Dann kommt der Widder, dann die Bezeichnung des Ortes, so als wäre es wichtig, dass die Nachwelt einfach festhält, also für die Nachwelt festgehalten wird. Schaut, das ist der Ort, da ist das alles passiert. Moria. Das ist der spätere Tempelberg in Jerusalem. Moria, das wird später der Berg sein, auf dem Jesus das eigene Kreuz tragen wird. Moria, Opferung, Isaak, Jesus. Die Zusammenhänge zeichnet die christliche Kirche dann später. Und wie schön geläufig auch uns das ist. Einleuchtend gewohnt erscheint uns das, diese Analogie, diesen Zusammenhang herzustellen zwischen Abraham, Isaak und eben Gott, dem Vater und dem Opfertod Jesu. Schön gewohnt. Moria, vielleicht vom Wort her, erinnert sich noch jemand an den März 2020? Da lebten in einem Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos, das eigentlich für ca. 3000 Leute ausgelegt war, 20.000 Menschen in unsäglichen Verhältnissen. Am 9. September 2020 lösten dort mehrere Migranten einen Großbrand aus und fast 13.000 Menschen wurden dadurch obdachlos. Das Lager musste aufgelöst werden nach und nach. Die Verhältnisse der Geflüchteten in anderen Lagern an anderen Orten waren nicht maßgeblich besser. Moria, wer hört auf diese Menschen, möchte ich einfach mal sagen, wenn ich dieses Wort höre, Moria. Isaak, dieses Bild, wer hört auf dieses Kind? Wer sieht dieses Bild, das uns auf einzigartige Weise anschreit, aus dunklen Augenhöhlen, einem schwarzen, grundlosen Mund? Millionenfaches Leid schreit sich hier entgegen. Man merkt schon, ich möchte heute Morgen einige Perspektiven umdrehen. Ich möchte die alten Perspektiven nicht über Bord werfen, ich möchte einfach ein paar andere Perspektiven aufzeigen. Ich möchte aus Abraham keinen strahlenden Helden machen, ich möchte nicht mitsingen, lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Seinen Sohn brachte er zum Brandaltar, zu opfern ihm, wie es ihm von Gott befohlen war. Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Das ist heute Morgen nicht meine Perspektive. Ich will ihn aber auch nicht anklagen. Wer bin ich, Abraham, diese Geschichte, die Tradition, die dahinter steht, das, was damit transportiert wird, zu verklagen oder schlecht zu machen? Ich habe einfach ein bisschen nachgedacht, auch ein paar Stimmen in mir gesammelt und um mich herum. Es gibt jüdische Ausleger, die haben über Folgendes nachgedacht, dass doch der Vater, der große Stammvater Abraham, hätte widersprechen müssen. Hat er aber nicht. Er hat es doch vorher getan in Gesprächen mit Gott. Warum hier nicht? Warum kämpft er nicht um das Leben seines Sohnes, wie er um die Seelen der Stadt, der Menschen in der Stadt Sodom gerungen hat und mit Gott gefeilscht hat und geschachert hat? Bei einem der großen jüdischen Philosophen, Emil Fackenheim, der von 1916 bis 2003 gelebt hat, las ich folgende Erzählung oder folgende Begebenheit. Einst wurde ich in Jerusalem, schreibt Emil Fackenheim, von einem jungen Mann besucht. Er trug die schwarze Kleidung der Ultraorthodoxen. Haben Sie mal darüber nachgedacht, fragte er mich, warum Gott selber zu Abraham spricht, wenn er ihm den Befehl gibt, Isaak zu opfern, dann aber nur einen Engel sendet, um die Erlassung mitzuteilen? Ich gab zu, darüber nicht nachgedacht zu haben, noch nie. Gott hat sich über Abraham geärgert, fuhr er fort. Abraham hat die Prüfung nicht bestanden, er ist durchgefallen. Als Gott Abraham befahl, Isaak zu opfern, wollte er Abrahams Weigerung. Er wollte nicht Ja, sondern Nein. So liest sich die Geschichte natürlich ein bisschen anders, wie eine Warnung, so nach dem Motto, Leute, passt auf, seid nicht zu gehorsam und womöglich blind darin. Was haben wir hier eigentlich vor uns? Wir haben eine Geschichte, die hat 242 hebräische Worte. Die lässt alles beiseite, was wir sonst so als Erklärbesteck benutzen, wenn wir biblische Geschichten versuchen zu erklären. Es wird nur erzählt, und für die Erklärungen und Antworten sind wir zuständig. Wir können den einfachen Weg gehen, religionsgeschichtlich, und sagen, naja, diese Erzählung ist das Signal dazu, dass Israel eben keine Menschenopfer bringen soll, so wie die ganzen Völker drumherum, sondern es ist eher darum geht, hier eine kulturgeschichtlichen Wandel durchzuführen. Möglich, das können wir alles denken, aber es wäre ein sehr magerer Ertrag heute Morgen. Wenn es die Prüfung war, Abraham, du hättest Nein sagen müssen, dann habe ich mich gefragt, ist das nicht womöglich ein Gedanke, der mich dahin führen könnte, Nein zu sagen, auch ich, dass ich aufgerufen bin, Nein zu sagen, zu all dem, was Menschen zu Isaak machen will. Nein zu sagen zu solchen Szenen, wo Menschen auf die Art und Weise niedergedrückt werden und dort stehen oder liegen oder verkrampft auf den Stein gedrückt werden und schreien, hört mich eigentlich irgendjemand? Nein zu sagen, aufgeweckt zu sein dafür, wenn Menschen so schreien. Und wird diese Prüfung nicht fast zu einer alltäglichen Prüfung? Jüdische Gläubige beten oft ein Gebet, nämlich wir sind Nachkommen Isaaks, der auf dem Altar gebunden wurde. Ein Teilsatz eines jüdischen Gebetes. Wir sind Nachkommen Isaaks, der auf dem Altar gebunden wurde. Und wir erleben heute Anfeindungen gegen jüdische Menschen. Wir sehen ein Aufflammen von Antisemitismus in unserer Gesellschaft. Und die Aufforderung des Geistes Gottes kann doch nur sein, Nein zu sagen, dagegen zu sein, dass Menschen wegen ihrer Herkunft, wegen ihres Glaubens, wegen ihrer Nation oder weswegen auch immer niedergedrückt werden und in welcher Form auch immer abgeschlachtet werden. Jüdische Menschen brauchen unsere Solidarität, jedoch andere genauso die Erfahrung mit Gewalt machen, egal wer sie sind und egal wie klein oder wie groß diese Gewalt ist. Da könnte man sich also auch viel drüber unterhalten. Es gibt Mikrogewalt und es gibt maximale Gewalt. Und bei manchen ist es einfach auch nötig, bei dieser Mikrogewalt, die nur manchmal in Worten steckt, einfach mal zu sagen, Moment, lass uns das bitte noch mal anschauen. Merkt ihr, dass da jemand schreit? Merkt ihr, dass da jemand leidet? Merkt ihr, dass das diskriminierend ist? Merkt ihr, dass das nicht in Ordnung ist? Es gibt immer wieder solche Dinge, wo es gilt, aufmerksam zu sein und hinzuweisen. Abrahams Gehorsam, wie gesagt, ich will Abraham nicht zu nahe treten, aber er ist auch ein Zeichen für einen sehr tauben, für einen sehr blinden, für einen stumpfen Gehorsam. Sein Gehorsam macht taub für das Leid der gequälten Kreatur. Und man möchte ja nicht wissen, wenn man alleine mal von einer Biografie eines Menschen her denkt, was das mit Isaak gemacht haben mag. Natürlich kann man jetzt in den biblischen Texten nachforschen, wie ist was ihm geworden und es ist doch die Segenslinie letztendlich geworden, es war doch Gottes Plan, aber rein menschlich ist das ein ganz traumatischer Weg, wie man seinen Plan verfolgt. Abraham hat Gott offensichtlich so verstanden, wie er es konnte. Aber hat er ihn richtig verstanden? Ich lasse das offen. Ich möchte noch eine weitere Geschichte uns weitergeben, die von Elie Wiesel, der sicherlich auch vielen bekannt ist unter uns. Elie Wiesel hat sie überliefert. Da heißt es, bei einem Nachbarn des Rabbi Moshe Loeb waren mehrere Kinder nacheinander im zarten Alter gestorben. Die Mutter vertraute eines Tages ihren Kummer der Frau des Tzadik an. Was für ein Gott ist denn der Gott Israels? Er ist grausam und nicht barmherzig. Er nimmt, was er gegeben hat. Du darfst so nicht reden, sagte die Frau des Tzadik. So darfst du nicht reden. Die Wege des Himmels sind unergründlich. Man muss lernen, sein Schicksal anzunehmen. In diesem Augenblick erschien Rabbi Moshe Loeb auf der Türschwelle und sagte der unglücklichen Mutter, und ich sage dir, Frau, man muss es nicht annehmen. Man muss sich nicht unterwerfen. Ich rate dir, zu rufen, zu schreien, zu protestieren, Gerechtigkeit zu fordern. Verstehst du mich, Frau? Man darf es nicht annehmen. Der Maler Caravaggio hat vor gut 400 Jahren genau diese Antwort gemalt. Du darfst es nicht annehmen. Das Opfer lehnt sich auf, protestiert und schreit und fordert auf, tut ihr das Gleiche. Fallt den Hetzern ins Wort und in den Arm. Zum Schluss ein letzter Gedanke, ganz kurz. Und ich möchte dazu fügen, vergesst niemals, was schon geschehen ist. Isaak ist ein Überlebender. Das ist auch von Elie Wiesel so in der Form, in diesem Wortlaut überliefert. Ein Überlebender eines Brandopfers, eines Ganzopfers. Da steht im Hebräischen übrigens das Wort Ola. Es ist eine Bezeichnung für diese Opferform, bei der das Opfertier ganz verbrannt wird. Die Vulgata, die lateinische Bibelübersetzung, übersetzt Ola mit dem entsprechenden lateinischen Wort Holocaustum. Elie Wiesel schreibt, Isaak vergisst niemals den Schrecken jener Szene, die seine Jugend zerstört hat. Er wird sich immer an diesen Holocaust erinnern und er bleibt gezeichnet bis an das Ende der Zeit. Der gerade schon erwähnte Emil Fackenheim hat seinerzeit den 613 Mitzvot, der Summe der Gebote im jüdischen Glauben, ein 614. hinzugefügt. Er sagt, man dürfe Hitler keinesfalls mit einem nachträglichen Sieg belohnen. Und er meint, man darf nicht vergessen. Darum müssen wir uns erinnern. Wir dürfen nicht vergessen. Wir müssen auch das Vergessen immer, dem Vergessen immer wieder entgegentreten. Und wir müssen hören, dass es heißt, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts zuleide. Keine Gottheit darf Menschenopfer fordern. Kein Mensch, kein Land, niemand. Und Isaak blickt aus diesem Bild heraus in der Hoffnung auf eine andere Geschichte. In der Hoffnung, dass sein Schrei gehört wird. Und wirklich, es ist ja dann so, Isaak überlebt und er wird zur Segenslinie. Und dieser Segen ist das Ziel Gottes mit allen Menschen. Und dieser Segen, ihn weiterzugeben, zu Segensträgerinnen und Trägern zu werden, das ist auch unser Ziel, unser Lebensziel. Amen.